Dazu sind wir immer wieder eingeladen, uns von Gott beschenken zu lassen. Die Frage könnte lauten, darf Gott uns versorgen? Darf Jesus Christus uns versorgen? Spontan sagen wir, ja, selbstverständlich. Aber ist das die Realität? Gibt es nicht Dinge in unserem Alltag, wo wir selber sorgen? Wo wir auch vielleicht in gewissen Sorgen uns vergraben? Spurgeon hat einmal gesagt, Sorgen sind ein Stock, mit dem wir uns selber schlagen. Also wer sich immer gerne schlägt, der sorgt dann gern. Aber wer Gott seine Sorgen abgibt, der bleibt im Frieden und ungeschlagen. Durch den Apostel Petrus lesen wir in 1. Petrus 5, Abvers 6, wo er sagt, demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der ganzen Welt gehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es geht also darum, liebe Geschwister und Freunde, dass wir ja mit mancherlei Sorgen des Alltagslebens konfrontiert werden. Auch als Christen, hier wird ja gar nicht zu den Ungläubigen gesprochen, die sowieso haushoch mit Sorgen beladen sind und wissen nicht, wie sie da rauskommen sollen. Aber auch Gläubige können von Sorgen belastet, beladen und wieder gefangen werden, wenn sie nicht wachsam sind. Wenn sie nicht in der Gemeinschaft mit Jesus Christus sind und ihn für den immer wieder halten, der Fürsorge hält. Wenn ich einleitend fragte, ob wir uns von Gott versorgen lassen wollen und wir jedoch die spontane Antwort geben, natürlich sind wir dennoch gefährdet, dass wir das oft nicht zulassen. Weil Gottes Fürsorge eine andere ist als unsere Vorstellung, wie er uns versorgen soll. Den Apostel Paulus hat er versorgt, indem er gesteinigt wurde. Das war eine Versorgung Gottes. Dass er Schiffbruch erlitt. Dass er Schwierigkeiten in vielen Städten hatte. Das war Gottes Versorgung. Um zu zeigen, dass er dabei ist und ihn immer wieder herausreißt aus diesen Tiefen und andere zum Staunen bringt. Gott versorgt uns anders, als wir denken. Je näher die Wiederkunft Jesu ist, für den einen vielleicht, indem er sein Leib ablegen muss, durchs Grab geht und für die Gemeinde, die entrückt wird, je näher dieser Zustand kommt, desto stärker versuchen uns Sorgen, Anfechtungen, aus der Verbindlichkeit mit dem lebendigen Gott, mit seiner Allmacht, mit seiner allumfassenden Fürsorge zu drängen. Wir erfahren persönliche Anfechtungen der Nachfolge, in Gedanken, Worten und Werken. Wir erfahren Anfechtungen im Gemeindeleben. Wir erfahren Anfechtungen auch darin, dass Gottes Wort nicht mehr Gottes Wort sein soll. Und das sagen ja nicht Weltmenschen so wie gestern auf dem Markt in Spandau, wo mir dann jemand sagte, ja, ich glaube an die Natur. Alles kommt aus der Natur. Er natürlich auch. Und ich fragte ihn, ob er keine unsterbliche Seele hat, die darüber hinaus versorgt werden muss, über das Natürliche. Er gab darauf keine Antwort. Ja, aber aus den sogenannten christlichen Kreisen wird die Frage aufgeworfen, ihr lieben Christen, glaubt doch nicht der Bibel. Die ist nicht Gottes Wort. Habt ihr das schon gewusst? Wenn nicht, dann sollt ihr es jetzt wissen. Die Reformation, die war überflüssig. So wurde jetzt ein Papier herausgebracht. Schon im Blick auf die 500-Jahr-Feier der Reformation 2017, wo das ganz deutlich klargestellt wird. Damals hat man noch geglaubt, die Bibel sei Gottes Wort. Aber jetzt ist das doch nicht mehr so. Und die Rechtfertigungslehre allein durch den Glauben, das ist doch nicht mehr anzunehmen. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland brachte einen Grundlagentext also heraus mit dem Titel Rechtfertigung und Freiheit. Dort schreiben sie unter anderem, dass sola scriptura, allein das Wort soll gelten, lässt sich heute nicht mehr in der gleichen Weise verstehen wie zur Reformationszeit. Seit dem 17. Jahrhundert werden die biblischen Texte historisch kritisch erforscht. Deshalb können sie nicht mehr so wie zur Zeit der Reformatoren als Wort Gottes verstanden werden. Die Reformatoren waren ja grundsätzlich davon ausgegangen, dass die biblischen Texte wirklich von Gott selbst gegeben waren. Angesichts von unterschiedlichen Versionen eines Textabschnittes oder der Entdeckung verschiedener Textschichten lässt sich diese Vorstellung nicht mehr halten, des Gottes Wortes. Die Autoren des EKD-Grundsatzpapiers kommen also zu dem Schluss, dass die Reformation heute anders verstanden werden müsse als zur Zeit Luthers. Luther habe Gott noch als Gerichtsherrn verstanden. Diese Sicht sei heute tief problematisch. Zwar gäbe es ein Endgericht, aber jeder dürfe die Hoffnung haben, auch in diesem Gericht letztlich der Gnade Gottes zu begegnen. Das ist ein Grundsatz auch der Allversöhnung. Das wird heute den Christen gesagt. Das kommt aus dem christlichen Lager. Das müssen wir uns mal vorstellen. Das sind Anfechtungen, die Gläubige ins Schwanken bringen sollen. Vertrau nicht auf die Bibel insgesamt, sondern pick dir einfach ein paar Verse raus, die dir gefallen. Für dein tägliches Leben. Und dann bist du glücklich. Lass dir den Zuspruch Gottes nicht mehr insgesamt zuteil werden, sondern such dir Verse raus, die dir gefallen, wo du Danke sagen kannst, dass Gott dir das gesagt hat. Verstehen wir? Anfechtungen unserer Zeit, sie sind ja unvermeidbar. Denn Petrus hat in diesem Brief geschrieben auch, ja, wenn ihr leidet als Christ, dann seid dennoch getrost. Die Anfechtungen sind einfach da, sie sind unvermeidbar, weil ihr ja in der Welt lebt und von dem Geist dieser Welt oftmals geschüttelt werdet. Aber unser Glaube an Jesus Christus, der für unsere Sünden gestorben ist, der den Tod überwunden hat, gen Himmel gefahren ist und gesagt hat, ich komme wieder. Und er hat uns rein und frei gemacht. Diesen Glauben wollen wir nicht und sollen wir nicht erschüttern lassen. Haben wir irgendwelche Sorgen? Haben wir etwas, was uns beschäftigt, bewegt? Wirf es auf den Herrn. Gib es ihm ab. Das bedeutet, löse dich davon. Lass das nicht in deinen Sinnen beherbergt werden. Wir dürfen nicht abhängig werden in unserem Glaubensleben von den irdischen Umständen oder von Menschen, die sich nicht allein von Gott beschenken lassen. Darum sind wir aufgefordert in diesem Text, werft alle Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir können uns ja fragen, wann haben wir das letzte Mal erlebt, dass Gott wirklich für uns gesorgt hat? Er sorgt dann, wenn wir sagen, es geht mit uns hier nicht weiter. Wir verlassen uns auf ihn. Er sorgt für uns. In drei Punkten möchte ich das kurz erklären. Vertrauen zum Herrn, der eine Punkt. Dann nüchtern und wachet, heißt es ja hier im Text, und widerstehet im Glauben. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Sorge und Fürsorge. Sorge will unser Leben stets und ständig in Unruhe versetzen. In Unruhe, dass wir gar nicht mehr klar denken können und nicht wissen, wo wir langgehen. Fürsorge ist aber ein guter Zustand, der darüber nachdenkt, wie man dem anderen Gutes tun kann. Dass es dem anderen gut geht, geistlich und leiblich, das ist Fürsorge. Diese Fürsorge hat Gott bereits schon gehalten, als er die Menschen schuf. Er wollte, dass es ihnen gut geht. Er hat vorgesorgt und er will es auch in unserem Leben tun. Wir lesen ja im Schöpfungsbericht in 1. Mose 2, es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte. Und alle Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen, denn Gott der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete das Land. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem ein des Lebens und so ward der Mensch eine lebendige Seele. Und was tat Gott? Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, gegen Osten hin, und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen. Gott beschenkt die Menschen. Er hat nicht gesagt, nun seht mal zu, was er aus dieser Erde macht, sondern ich pflanze euch einen Garten. Und ich sorge dafür, dass das, was da gepflanzt ist, auch wächst. Deswegen feiern wir auch Erntedank.
Ja.
Ich bin da, um dich zu beschenken. Lässt du dich noch beschenken? Das ist die Frage. Oder versuchst du dich selber zu beschenken? Die Fürsorge bringt uns persönlich ja auch ins Gebet. Herr, wir möchten das Gute dem Nächsten tun. Sorge teilt sich ja da auch in zwei Gruppen. Einmal in diese weltliche Sorge um Essen und Trinken und all das, was so im täglichen Leben abgeht. Aber auch in geistliche Sorgen, die sich um unsere Beständigkeit im Glauben drehen und die Frage stellen, ob wir da richtig sind. Für die erste materielle Sorge will der Herr auf unsere Gebete gar nicht eingehen. Denn er hat ja übernommen, für uns zu sorgen. Und wenn wir anfangen, in den materiellen Bereichen den Sorgen Raum zu geben, entfernen wir uns von der Fürsorge Gottes. Denn für die erste Form der Sorgen im materiellen Bereich macht sich unser Heiland nur stark, wenn wir zuerst nach seinem Reiche trachten. Im Matthäusevangelium hat Jesus das ganz deutlich gesagt und hat dann mit den Jüngern gesprochen, die ja doch auch von dem Weltlichen so geprägt waren und von einer Sorge in die andere fielen. Da sagte er zu ihnen, dass sie das nicht tun sollen. Matthäus 6, Vers 25. Ich sage euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Also ganz praktische Dinge. Gott hat nämlich für die ersten Menschen auch gesorgt. Er hat den Garten gebaut für sie und Wachstum gegeben. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Sorgt nicht darum. Ist denn nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht doch die Vögel. Ja, das sind Beispiele, die verstehen wir nicht, weil wir materiell oft denken als Menschen dieser Zeit. Was haben wir mit den Vögeln zu tun? Ja, die säen nicht, sie ernten nicht, aber sie werden doch ernährt. Aber Jesus sagt, schaut, das tue ich mit euch auch. Ihr sollt nicht sorgen. Ich werde mich eurer Sorgen diesbezüglich nicht annehmen, wenn ihr nicht auf mein Werk schaut und nur die materiellen Sorgen im Sinn habt. Vers 30 und weitere, da heißt es ja, wenn nun Gott das Gras auf dem Feld kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr dessen bedürft. Er wusste doch, dass Adam und Eva das auch brauchten. Deswegen pflanzte er ihnen den Garten und gab Gedeihen. Darum sagt Jesus, trachtet immer zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird das andere euch zufallen. Dann wird das andere auch euch zuteil werden. Denn er gibt es dann seinen Freunden, die zu ihm gehören. Im Psalm 127, ein Psalm Salomos, wurde schon Folgendes geweissagt. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und danach lange sitzt und esst euer Brot mit Sorgen. Denn seinen Freunden gibt er's schlafend. Ich würde das nicht wagen zu sagen, wenn es nicht Gottes Wort wäre. Als Menschen haben wir dieses Verständnis nicht. Wir sagen, wieso? Sollen wir die Hände in den Schoß legen und Gott wird schon irgendwie sorgen? Nein. Es geht darum, dass wir frei sind, für ihn zu leben, für ihn da zu sein, für sein Werk, für sein Reich. Und dann wird der Herr auch Möglichkeiten geben, dass wir das Nötige für den äußeren Menschen haben. Merken wir, wie aktuell die Frage ist, lasse ich mich versorgen? Wir schauen in unseren Alltag hinein und sind oft mit uns und unseren kleinen Geschäften beschäftigt. Mit unserer täglichen Versorgung, mit unseren Möbeln, mit unseren Wegen. Aber sind es die Wege, die Gott ehren? Oder ist das nur eine Ruhe, die wir suchen im materiellen Bereich? Seinen Freunden gibt er es schlafend. In Johannes 15 sprach Jesus zu den Jüngern und allen, die ihm nachfolgen wollen: Ihr seid meine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Ja, Jesus will sich völlig offenbaren in deinem und in meinem Leben. Denn niemand hat größere Liebe, so sagt er, als der, der sein Leben für die Freunde lässt. Darum wies Jesus auf sich und sagte: Schaut, wenn ich mein ganzes Leben für euch gebe, meint ihr, ich kann euch nicht versorgen? Warum sorgt ihr? Ihr seid doch meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid. Ein Knecht weiß ja nicht, was sein Herr tut. Euch habe ich aber gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch gesagt. Glaubt ihr das? Glaubt ihr das noch? So hätte der Herr sagen können. Oder regieren euch wieder die Sorgen? Wenn wir nicht das Werk Gottes allein suchen, dann hat der Herr die Fürsorge nicht versprochen. Denn im Jakobusbrief steht dann geschrieben: Ja, ihr betet, aber ihr kriegt es nicht. Warum bekommt ihr es nicht, obwohl ihr betet? Weil ihr es mit euren Lüsten nur verzehren wollt. Nur deswegen. Gott macht sich nicht unser Menschsein gleich, sondern er macht sich seiner Herrschaft in uns gleich, in seinem Geist. Er sagt: Nein, eure Sorgen teile ich nicht, sondern wenn ihr bei mir bleibt, habe ich schon längst für euch gesorgt. Ist schon alles da. Aber ihr sollt bei mir bleiben. Auch wenn man euch sagt, mein Wort stimmt nicht mehr, es ist nicht Gottes Wort, dann haltet fest daran, damit ihr erlebt, dass es Gottes Wort ist. Wenn unsere Freude und unser Leben ausschließlich Jesus Christus ist, der uns ja von den Sünden befreit, erlöst hat, neues Leben geschenkt hat, dann gibt er uns auch die Gebete und die Freiheit ins Herz, Danke zu sagen für alles, was uns eigentlich Sorgen bereiten will. An die Philipper schrieb der Apostel Paulus in Kapitel 4, Vers 6: Sorgt euch um nichts, um nichts, sondern in allen Dingen, lasst eure Bitten und Gebete mit Danksagung vor Gott erscheinen. Es ist Gottes Wort, was uns hier anspricht. Sorgt euch um nichts. Wir sagen: Ja, geht denn das? Natürlich geht das. In der Gemeinschaft mit Jesus Christus geht das. Die Sorge macht nämlich alles kaputt. In dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld sagt der Herr Jesus, Matthäus 13, das Wort wird gesät unter die Dornen. Aber was macht das Wort kaputt? Die Sorge der Welt. Und der vermeintliche Reichtum macht das Wort kaputt. Dass man gar nicht mehr merkt, das Wort ist da. Gott redet mit mir. Er hat für mich vorgesorgt. Merke ich gar nicht mehr. Das Wort wird erstickt. Deswegen sollen wir wachsam sein, dass dies nicht passiert. Wir haben ja viele Beispiele, auch Erfahrungsbeispiele aus dem Volke Israel, das jetzt wieder ein neues Jahr begonnen hat, kürzlich Rosh Hashanah, 5775 nach der Erschaffung der Erde leben sie. Sie hatten erlebt, im Buch Josua steht dann, dass alles, was Gott gesagt hat, gekommen ist. Ja? Josua 23, auch in Vers 14, es kam alles, wie es Gott gesagt hat. Ja, was er verspricht, das tut er auch. Aber dann wandten sie sich wieder in sich selbst der Welt zu und wurden abtrünnig. Und dann heißt es im Propheten Hesekiel, Kapitel 12, auch sonderlich in Vers 18 bis 20, wo Hesekiel ein Beispiel geben sollte, was jetzt passiert. Wenn ihr abtrünnig seid, dann müsst ihr euer Brot mit Sorgen essen. Mit Sorgen essen. Ihr werdet Unruhe haben, wenn ihr euch selbst vorwärts führen wollt. Ihr habt nur Ruhe, wenn ihr auf das Wort des lebendigen Gottes hört. Dann habt ihr Ruhe. Und so erlebten sie es ja dann auch. Wir verstehen also den Hinweis Jesu, auch in dieser Beziehung, als er die Schwester von Lazarus, der vom Tode erweckt worden ist, Martha, sagen musste, Martha, du hast so viel Sorgen. Und jetzt schaust du noch auf deine Schwester, die das Richtige tut und willst, dass sie auch das Falsche tut. Du hast Sorgen und Mühe und die anderen sollen auch Sorge und Mühe haben. Aber Maria hat das bessere Teil erwählt. Sie trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und das andere wird ihr auch gegeben werden. Martha, Martha, verstehen wir? Sowas ereilt uns ja auch manchmal. Aber wir sollen uns zurückrufen lassen. Und wir sollen erkennen, dass der Herr mit uns ist. Er hat uns nicht nur wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, sondern er sorgt für uns bis zu seiner Wiederkunft. Im Lukas-Evangelium lesen wir, dass auch diese Mahnung Jesu im Blick auf die Endzeit, im Blick auf diese Zeit der Verwirrung, in der wir stehen, wo vieles in Frage gestellt wird, in Vers 34, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick, nämlich die Wiederkunft Jesu. Und wir sind so vollgepackt mit Sorgen. Dora Rappert hatte es richtig gedeutet, was sie mit den Sorgen machen soll. Ein Gebet. Abgeben. Werfet alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Auch die geistlichen Sorgen, die uns manchmal beschäftigen und auch die Jünger beschäftigten. Sie fragten ja den Herrn einst, meinst du, dass wenige selig werden? Lohnt es sich, hier in der Welt noch zu missionieren? So könnte man auch sagen. Oder die Sorge, werde ich die Anfechtung alle überwinden, die an mich herankommen? Oder wie werde ich im Dienst für den Herrn da sein können, im Berufsleben, in der Familie, in der Gemeinde? Schaffe ich das? Wie werde ich bei allen Unzulänglichkeiten, die mir ja anhaften, doch ein Leben des Segens führen können? Das sind auch Sorgen. Diese Fragen dürfen wir auch getrost abgeben dem Herrn und sagen, du sorgst für mich. Denn du hast vorgesorgt. David, König von Israel, machte sich ja auch Gedanken über seinen Zustand. Als er merkte, den Feinden geht zu gut und sie können manchmal an ihn heran. Und da sagt er, o Herr, ich bekenne dir meine Missetat. Er wollte eigentlich sagen im Psalm 38, dass es darum geht, ich habe wieder woanders hingeschaut als allein zu dir. Und das hat dem Widersacher Kraft und Vollmacht gegeben, mich anzugreifen. Und dann betet er, Herr, segne du mich, ich will bei dir bleiben. Ich will zu dir gehören. Ich brauche deinen Beistand und deinen Segen. Ja, der Herr sorgt für uns. In dieser, das Wort Sorgen, dieses griechische Wort, bedeutet ja auch inhaltlich, dass Gott besorgt ist für uns. Er kümmert sich um uns. Er kümmert sich um dich, wie es dir geht und wie es dir gehen sollte. Allerdings, er kümmert sich nicht in der Weise, wie ich will, dass es mir gehen soll, sondern wie er sieht, dass es uns gut ist, wie es uns geht. Verstehen wir? Das ist was ganz anderes. Ich bete auch manchmal, Herr, dies und das und jenes. Ja, und dann kommt mir gleich der Gedanke, dann kann der Herr sagen, na und? Das interessiert mich gar nicht, was du da willst. Mich interessiert, dass du tust, was ich will. Und dann geht's dir echt gut. Das andere ist doch nur vorübergehend. Er sorgt für mich, er ist besorgt. Darum seid nüchtern und wachet, schreibt Petrus hier. Überlassen wir die Sorgen dem Herrn, dann bedeutet das Wachsamkeit. Wachsamkeit heißt, ich gebe das ab, ich gebe das ab, ich gebe das ab. Da bin ich wach. Wenn ich mich mal mit den Sorgen auseinandersetze, dann bin ich eingeschlafen im geistlichen Sinne. Dann merke ich nicht mehr, dass der Herr schon längst für mich gesorgt hat. Seid nüchtern und wachet. Das Wort nüchtern bedeutet, dass wir stets in der Realität mit unserem Heiland Jesus Christus leben und seine Wiederkunft erwarten in allen Dingen. In allen Dingen. Wachsam sein. Er kommt zu einer Zeit, wo wir es nicht meinen, so sagt der Herr in Matthäus 24, dann komme ich. Und dann will ich, dass du nicht in der Sorge verstrickt bist, sondern ich will, dass du frei bist. Dass du mir die Ehre gibst. Dazu sind wir eingeladen, um das tun zu können. Dann wird der brüllende Löwe kein Ansatzpunkt zum Verschlingen bekommen. Seid wach. Dieses Wort bedeutet auch inhaltlich, seid konzentriert auf Gottes Offenbarung und auf das Wissen, dass ihr in Jesus gerettet seid. Seid wach. Haltet euch an Gottes Wort und an der Gnade. Ich bin ein Kind Gottes. Alle Müdigkeit und das Nachlassen in der Intensität des Glaubens und des daraus folgenden Verhaltens von sich weisen. Das heißt wach sein. Nicht selber versuchen, sich an ein besseres Licht oder in einen besseren Zustand zu versetzen, sondern die Hoffnung ganz auf Jesus zu setzen. Der Widersacher sucht nämlich bei dir und bei mir sein früheres Besitzrecht wiederzubekommen. Vor der Wiedergeburt besaß er dich und mich. Er hatte ein Anrecht auf dein Leben durch die Sünde. Das hat Jesus ihm weggenommen und das will er wiederhaben. Deswegen sucht er bei dir, ob du nicht dein Vertrauen auf deinen Heiland vernachlässigst. Dann kann er dich versuchen, wieder einzuverleiben und auf seine Seite die materielle Seite zu ziehen, die dir viele Sorgen bereitet. Dem, so schreibt der Apostel, widersteht im Glauben. An dieser Stelle ist unsere Liebe zu Jesus gefragt. Unsere Liebe. Und unsere Vorabentscheidung. Wie sagt es der Apostel Jakobus? Naht euch zu Gott. Dann naht sich Gott zu euch. Also mit anderen Worten, wir sind aufgerufen, auch für die kommende Woche immer wieder die Entscheidung zu treffen. Ich komme zu dir, Herr. Ich werde jeden Tag bei dir sein. Und der Herr sagt, dann bin ich auch bei dir. Naht euch zu Gott, so naht sich Gott zu dir. Flieht dem Teufel, dann flieht er von euch. Und im Johannesevangelium sagt der Herr Jesus, das ist doch der Zustand der Liebe zu mir. Denn wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr mein Wort. Johannes 14, Vers 15, könnt ihr es nachlesen. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Wir könnten es umdrehen. Liebt ihr mich nicht oder wenig, dann haltet ihr mein Wort auch nicht. Dann richtet ihr euch nach euren eigenen Sinnen und dem, was andere euch sagen. Aber liebt ihr mich, dann werdet ihr mein Wort halten. Und dann heißt es auch, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben. Und jetzt kommt das Gewaltigste, worüber ich immer wieder nur anbeten kann. Ich werde mich ihm offenbaren. Jesus will sich dir offenbaren, mir. Er will einfach dich führen und leiten. Er sagt gleichsam so wie am Anfang, ich habe einen Garten für dich gepflanzt. Hast du ihn schon gesehen? Ja, ich will dich da reinsetzen. Du sollst von dem genießen, was ich dir gebe, wohin ich dich führe. Ich will mich dir offenbaren. Das ist ein wunderbares Wort und das soll uns Mut machen in dieser gegenwärtigen Zeit, wo wir mit so vielem Negativen belastet werden sollen, dass wir die Offenbarung Jesu suchen. Dieses Offenbaren heißt Glauben. Im Glauben widerstehen. Ich will dem Teufel widerstehen und die Offenbarung Jesu in mir erfahren. Ich will Jesus in seinen Wegen zustimmen und vertrauen. Und ich hatte ja vorhin gesagt, und das möchte ich nochmal wiederholen, war Paulus nicht einer, der seinem Heiland vertraute? Ja, auch als er gesteinigt wurde, auch als er unter falschen Brüdern war, auch als er Schiffbruch erlitt. Er vertraute immer seinen Heiland und kam durch und konnte sagen, Gott sei Dank, der uns alle Zeit Sieg gibt in Jesus Christus. Wir vertrauen alle Zeit auf ihn. Er hatte also auch Schwierigkeiten wie wir und doch blieb er bei seinem Heiland. Wirf alle Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch, für dich. Glaubenskampf muss geführt werden, aber er kann nur geführt werden im Verbund mit dem Herrn. Es ist kein Wunder, dass wir diese Anfechtungen mancherlei Weise auch auf geistlicher Ebene haben, dass man alles in Frage stellt. Warum ist es kein Wunder? Johannes sagt, die ganze Welt liegt im Argen. Die ganze Welt. Gemeinde Jesu in dieser Welt ist nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Die Ausnahme. Und du gehörst zu dieser Ausnahme, nicht zu der Regel. Die Regel heißt, die ganze Welt liegt im Argen. Aber wir dürfen, die wir Jesus kennen, mitten in der Welt den Sieg von Golgatha erleben. Ich möchte uns nochmal diese Verse insgesamt lesen. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe, sucht euch zu verschlingen. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über die Brüder in der ganzen Welt gehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, er wird euch aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und auch wir können nur sagen, Amen, so ist es. So ist es. Das sollen wir tun. Also, die Zeit, die vor uns liegt, soll eine Siegeszeit sein, indem wir sagen, Herr, hier hast du mein Leben, hier hast du meine Sorgen. Ich trachte zuerst nach deinem Werk, deinem Reich. Du kommst mit mir zurecht. Ich brauche die Sorgen nicht bei mir beherbergen. Ich mache daraus immer ein Gebet. Das möge der Herr schenken. Amen. Amen.